Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk 1820. Ich bin Benjamin Golmer und wünsche einen schönen Mittwochabend. Was machen wir heute in der Sendung? Österreich und sein ORF werden von heftigen Vorwürfen durchgeschüttelt. Gegen einen absoluten Spitzenmanager wurde der Vorwurf der sexuellen Belästigung erhoben. In Zeiten von MeToo-Debatten ist das ein echter Karrierekiller. Heute hat der Falter vertrauliche Chats veröffentlicht, die den Mann belasten sollen. Aber es bleiben Fragen. Wenn die Frau kein Interesse an ihm hatte, warum hat sie ihm ein Oben-ohne-Foto geschickt? Was war wirklich zwischen Roland Weißmann und der ORF-Mitarbeiterin? Mit Florian Machel besprechen wir die Vorwürfe und alternative Theorien. Anfang Juli wird die AfD zum Bundesparteitag zusammenkommen. Da wird der gesamte Bundesvorstand neu gewählt, also auch über die Zukunft der Parteivorsitzenden Weidel und Chrupalla entschieden. Aber wird es überhaupt dazu kommen? Linke Gruppen haben angekündigt, den Parteitag zu verhindern. Dafür wollen sie Erfurt praktisch tagelang lahmlegen. Apollo News war undercover bei einem Vorbereitungstreffen dieser Gruppe und berichtet darüber bei uns in Person von Apollo-Chefredakteur Max Mannhardt. Und wir starten gleich bei der AfD im Deutschen Bundestag. In der vergangenen Woche hatten wir Rüdiger Lukassen in unserer Sendung. Er war verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion. Im Kontrafunk hat er dann berichtet, dass sein Rücktritt von diesem Posten nicht ganz freiwillig war. Es gab also Knatsch. Heute haben wir seinen Nachfolger zu Gast. Es ist Jan Nolte. Auch er war einige Jahre bei der Deutschen Bundeswehr und auch er ist seit 2017 Mitglied des Bundestags, also einer von den altgedienten AfDlern. In dieser Woche wurde er dann zum verteidigungspolitischen Sprecher der Fraktion gewählt. Herr Nolte, guten Abend.
Guten Abend, Herr Golmer.
Herr Lukassen hat uns berichtet, dass er nicht ganz freiwillig abgetreten ist, sondern auf Druck des Gremiums, dem Sie jetzt vorstehen. Wie haben Sie die Geschichte wahrgenommen?
Naja, was heißt auf Druck? Es gab da Verwerfungen im Arbeitskreis. Das ist so, da hat eins zum anderen geführt über einen relativ langen Zeitraum und am Ende war die Unterstützung so einfach nicht mehr da. Ganz freiwillig macht das natürlich keiner, vorzeitig da zurückzutreten. Auch ich habe das wirklich bedauert, dass es sich am Ende so entwickelt hat, aber es ging schlussendlich nicht mehr anders. Wie gesagt, also verschiedene interne Vorwürfe sind der Grund dafür und wir werden jetzt weiterhin aber Verteidigungspolitik gemeinsam machen. Rüdiger Lukassen gehört dem Arbeitskreis Verteidigung an, er gehört dem Verteidigungsausschuss an und wir werden da gut weiter zusammenarbeiten.
In diesem Konflikt ging es ja auch um ein Sachthema. Herr Lukassen befürwortet die Rückkehr zur Wehrpflicht. Tino Chrupalla und Björn Höcke vertreten aktuell eher die Position, dass es in der aktuellen Situation keine gute Idee ist, der Bundesregierung die Wehrpflicht an die Hand zu geben. Wie stehen Sie dazu?
Na, man darf da nicht Korrelation mit Kausalität verwechseln. Es gab da eine Fehde, aber man muss sagen, diese Wehrpflichtgeschichte, das war schon lange abgeräumt. Das hat also überhaupt keine Rolle gespielt. Wir im Arbeitskreis Verteidigung befürworten natürlich mit breiter Mehrheit die Wehrpflicht. Das hatte also einfach andere Gründe.
Sie befürworten die Wehrpflicht, aber es gab ja durchaus die Bedenken, auch von Björn Höcke zu sagen, also diese Bundesregierung, die ist verantwortungslos. Wir trauen denen gar kein vernünftiges außenpolitisches Handeln zu und im schlimmsten Fall schicken die deutsche junge Menschen nach in die Ukraine und in den Kampf gegen Russland. Das sind ja die Bedenken. Teilen Sie die nicht?
Die Bedenken teile ich nicht. In Deutschland hat jeder, selbst im Kriegsfall noch, das Recht, den Wehrdienst zu verweigern. Ein Interesse daran, deutsche Wehrpflichtige irgendwie in die Ukraine zu verlegen, besteht auch aus militärischen Gründen überhaupt nicht. Und wie gesagt, gegen seinen Willen kann da niemand zu verpflichtet werden. Und das sind auch überhaupt nicht die Soldaten, die man in so einem Fall an der Front braucht. Auch Russland setzt keine Wehrpflichtigen an der Front ein. Ganz zu Anfang des Krieges ist das aufgrund schlechter Organisation so gewesen. Die sind dann ruckzuck wieder abgezogen worden. Also diese Sorge, dass jemand, der jetzt fachlich da nicht so mit befasst ist. Das ging ja auch darum, dass dort die Sorgen der Wähler adressiert wurden. Diese Sorge, die muss man natürlich ernst nehmen. Es ist nicht jeder Fachpolitiker und deswegen muss man das auch adressieren. Aber aus fachlicher Sicht kann ich nur immer wieder betonen, dass wir eine Wehrpflicht brauchen, um unsere Bundeswehr verteidigungsfähig zu halten. Und man verteidigt ja auch nicht die Bundesregierung. Man verteidigt ja nicht in erster Linie Friedrich Merz und Lars Klingbeil. Die verteidigt man natürlich irgendwo mit. Aber meine Motivation wäre zu verhindern, dass deutsche Städte in Schutt und Asche gelegt werden, dass deutsche Zivilisten umkommen. Wir sehen ja im Ukraine-Krieg, was das für Zivilisten auch bedeutet, wenn Krieg herrscht im eigenen Land. Und ich glaube, es ist wichtig, unsere Leute hier im Ernstfall auch zu schützen.
In den vergangenen Wochen kam dann auch ein Thema auf, das durchaus für Verunsicherung gesorgt hat. Es geht um diese Ausreiseanträge, die erwachsene Männer in Deutschland stellen müssen, wenn sie das Land länger als 3 Monate verlassen wollen. Dazu haben Sie auch eine Anfrage im Deutschen Bundestag gestellt. Wie viele haben denn solche Anträge dann tatsächlich auch gestellt?
Es sind über 500 gewesen. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, weiß ich nicht mehr auswendig, aber schon eine ganze Reihe. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das Ministerium da einfach ein Versehen gemacht hat. Wir haben es ja auch gesehen an der Reaktion des Verteidigungsministers. Sowas darf einem Ministerium natürlich nicht passieren. Die haben die Regelung ja wieder kassiert. Aber man muss vorsichtig sein, weil so ganz zurückgenommen haben sie es auch nicht. Der momentane Stand ist, sobald es eine echte Wehrpflicht gibt, und darüber muss ja der Bundestag entscheiden, wenn man also sieht, dass nicht genügend Freiwillige kommen, dann müsste der Bundestag diesen jetzigen Wehrdienst in eine Wehrpflicht umwandeln. Und nach dem Willen der Bundesregierung und des Verteidigungsministers würde dann diese Pflicht wieder greifen, diese Genehmigungspflicht. Und das ginge über das hinaus, was wir früher hatten. Es gibt seit Jahrzehnten im Gesetz angelegt diese Genehmigungspflicht, aber die greift normalerweise nur im Spannungs- und Verteidigungsfall. Und das wäre dann eben nicht so, sondern da würde das Einsetzen einer richtigen Wehrpflicht schon für reichen. Und da muss man natürlich dagegen vorgehen. Ich bin sowieso immer kritisch, wenn der Staat mehr Rechte haben möchte, um den Bürger irgendwie zu gängeln. Meiner Meinung nach gibt es da sowieso bedenkliche Entwicklungen in vielerlei Hinsicht. Und wenn man denn als freier Mensch noch fragen darf, ob man mal 3 Monate ins Ausland gehen darf, also das geht deutlich zu weit. Die Gefahr ist also noch nicht so richtig gebannt.
Ja, da haben Sie jetzt gesagt, das scheint wohl ein Versehen gewesen zu sein. Für einen Oppositionspolitiker war das ein recht mildes Urteil. Ich sag's mal aus der Sicht eines betroffenen Staatsbürgers und eines Journalisten. An Versehen glaube ich nicht. Ich würde eher sagen, es sind 2 Möglichkeiten. Man hat es mit Absicht reingeschrieben und war dann verwundert, dass es einer mitbekommt und dagegen auf einmal eine Opposition entsteht in Deutschland. Oder zweitens, das Verteidigungsministerium schreibt seine Gesetzesvorlagen überhaupt nicht selber, sondern das machen irgendwelche hochbezahlten Berater und darum wusste man vielleicht tatsächlich nicht, was da drin steht.
Na gut, das Letztere wäre dann auch wieder ein Versehen. Also das Ministerium, die internen Vorgänge dort kenne ich nicht, aber an der Reaktion und wie schnell das denn abgeräumt wurde, man hat ja überhaupt nicht den Versuch unternommen zu verargumentieren, warum wir das jetzt brauchen. Man hat denn dafür argumentiert, warum man das im Wehrpflicht, also wenn wir Wehrpflicht hätten, bräuchte, nämlich damit die Bundesregierung weiß, wie viele Männer im wehrfähigen Alter gibt es denn. Aber naja, also das ist ja jetzt auch kein allzu signifikanter Anteil an jungen Männern, der da mehr als 3 Monate ins Ausland geht, zumal wir ja also im Falle einer Wehrpflicht auch nur einen kleinen Teil wirklich einziehen wollen. Für mich ist das kein Argument. Also wie gesagt, man hat da direkt wieder zurückgerufen. Ich vermute, da ist irgendwie ein bisschen Chaos gewesen und man ist sich da nicht so richtig drüber im Klaren gewesen, was man eigentlich da reingeschrieben hat. Auch was das bürokratisch natürlich bedeutet, hätte es ja auch ein völliger Wahnsinn. Aber wie gesagt, der Wille ist durchaus da, das bei Einsätzen einer richtigen Wehrpflicht fortzuführen. Und das dürfte man natürlich so nicht hinnehmen, weil das eben deutlich über das hinausgeht, über die Rechtslage, die wir vorher gehabt haben.
Apropos Chaos, das bringt uns dann wieder zur AfD-Fraktion, die möglicherweise ein chaotischer Haufen ist oder doch lieber ein gieriger Haufen, wie Alexander Gauland das ja 2017 gesagt hat. Diese Lukassen-Debatte ist jetzt gerade abgeklungen und schon kommt die nächste, nämlich die um Matthias Moosdorf. Der könnte vom Fraktionsvorstand bestraft werden, weil er gegen den außenpolitischen Sprecher Markus Frohnmeier geschossen hat. Interessanterweise eine ähnliche Konstellation wie bei Ihnen, weil Moosdorf der Vorgänger von Frohnmeier ist. Wir wollen uns vielleicht nicht allzu sehr mit der Personalie der beiden Männer beschäftigen, eher mit dem, was dahinter steht. Möglicherweise auch eine Form von Richtungsstreit in der AfD, in welche Richtung man gehen will. Wie sehen Sie dieses Verhältnis zwischen, man will mit Russland und Präsident Putin reden, man will die Sanktionen gerne wegnehmen, damit man wieder Gas bekommen kann, auf der einen Seite, und man findet die Politik von Donald Trump eigentlich auch ganz interessant. Wo steht die AfD da?
Also das sind zwei unterschiedliche Themen, was Moosdorf angeht. Wir haben das ja auch in der Fraktion besprochen. Das spiegelt jetzt keinen allgemeinen Unmut in der Fraktion wider, sondern da steht er relativ alleine da aus meiner Wahrnehmung. Da geht es einfach darum, dass man in der richtigen Art und Weise sich miteinander austauschen muss. Kritik ist natürlich immer willkommen. Was das Verhältnis zu Russland angeht, naja, wir sehen das ein bisschen differenzierter vielleicht als die CDU. Auch die AfD hat immer wieder erklärt, dass der Angriff auf die Ukraine natürlich klar zu verurteilen ist. Ich bin dazu auch immer wieder gefragt worden, habe immer wieder auch das Offensichtliche nochmal betont, nämlich dass Russland natürlich uns auch vor sicherheitspolitische Herausforderungen stellt. Russland wendet Mittel der hybriden Kriegsführung gegen Deutschland an. Das ist sonnenklar und da müssen wir auch auf der Hut sein. Gleichwohl wird Russland sich auch nicht eines Tages einfach in Luft auflösen und wir müssen einen pragmatischen Umgang dazu finden. Wir müssen eine stabile Friedensordnung irgendwann hinbekommen in Europa. Auch ich bin der Meinung, dass der Westen in der Vergangenheit durchaus Fehler gemacht hat. Das ist so im Umgang mit Russland und das sehen auch in der AfD sehr viele so. Aber keiner davon rechtfertigt natürlich diesen Angriff jetzt auf die Ukraine. Also wir müssen uns nicht entscheiden, sind wir Partner der USA? Das sind wir natürlich. Die USA ist unser wichtigster NATO-Partner und das soll auch so bleiben bei aller Kritik am Vorgehen im Iran, das ich nicht für zielführend halte, ehrlich gesagt. Bleibt das natürlich so, aber das schließt nicht aus, dass man natürlich in Europa nun mal einen pragmatischen Umgang miteinander finden muss. Und das gilt auch für den Umgang mit Russland.
Wenn die USA weiter der engste Partner von Deutschland sein sollen oder einer der engsten, muss man schon auch sehen, dass Donald Trump ja die Deutschen nicht informiert hat vor diesem Waffengang gegen den Iran. Und danach hat er Forderungen aufgestellt und Vorwürfe gemacht. Auch die Grönland-Debatte wirkte jetzt von Seiten der USA nicht direkt partnerschaftlich geführt. Also wie würden Sie das Verhältnis beschreiben?
Ja, absolut. Das sind alles valide Punkte. Nur in der Außenpolitik geht man natürlich dann auch nicht so vor, dass man sagt, okay, und ab jetzt seid ihr nicht mehr unsere Partner und wir brechen jetzt miteinander. Solche jahrzehntelangen Beziehungen, die macht man natürlich dafür dann nicht einfach kaputt. Aber klar, das sind Dinge gewesen, die sind zu kritisieren, die kritisiere auch ich. Wir wissen überhaupt nicht, warum die Seeblockade jetzt weiter aufrechterhalten wird. Nach dem, was man den Medien so entnehmen kann, war ja die Straße von Hormuz kurz offen und wurde dann wieder geschlossen, weil diese Seeblockade fortgesetzt wurde. Da frage ich mich ja, warum wurde sie denn fortgesetzt? Und ich würde auch gerne wissen, ja, was ist denn da jetzt noch auf dem Tisch? Warum wird denn da jetzt noch verhandelt? Immerhin schädigt das hier wirklich ernsthaft unsere Wirtschaft, was hier gerade passiert. Kerosin ist ein Thema, es gibt aber noch viele andere Sachen, Ammoniak, Schwefel, vieles wird sich auch in Zukunft erst auswirken. Und da muss man natürlich schon sagen, kann man von dem Partner auch verlangen, dass der uns da mehr mit einbindet. Aber solche Debatten muss man führen können unter Partnern. Man kann auch unter Partnern mal Meinungsverschiedenheiten haben. Das ändert aber nichts daran, dass die USA für uns natürlich in Zukunft auch wichtig sind.
Abschließend noch kurz eine ganz andere Frage, nämlich zum Bundesparteitag. Wir sprechen ja gleich mit Max Mannhardt über die Proteste gegen die AfD. Also linke Gruppen wollen den Parteitag verhindern und Erfurt praktisch abriegeln. Wie gehen Sie mit solchen Drohungen um? Geht das spurlos an Ihnen vorbei?
Ach, also ich habe mich da so dran gewöhnt, wenn Parteitag ist, dann muss man eben aufpassen, wo man parkt und wie man sicher dahin kommt. Und ich spreche mich dann mit dem BKA ab, das gehört irgendwie ganz normal dazu. Also ich gehe das spurlos an mir vorbei, weiß ich nicht, aber es stört mich auch nicht mehr so richtig. Das ist eben, Politik, das mache ich seit vielen, vielen Jahren so. Also ich denke da nicht mehr groß drüber nach.
Sagt Jan Nolte, verteidigungspolitischer Sprecher der AfD im Bundestag. Herzlichen Dank, Herr Nolte.
Dankeschön.
Es soll der größte Polizeieinsatz in der Geschichte Thüringens werden. 5.500 Betten werden organisiert, denn der Einsatz kann Tage dauern. 6.000 Polizisten werden wohl im Einsatz sein und Hilfe aus anderen Bundesländern ist bereits angefordert. Die Thüringer Polizei bereitet sich auf den Parteitag der AfD vor. Die AfD wird von den Brandmauerparteien als Gefahr bezeichnet. Die 6.000 Beamten sind aber zum Schutz der Partei abgestellt. Die sollen die Durchführung des Parteitags sicherstellen. Parteipromis und Delegierte sollen geschützt werden. In der Vergangenheit gab es ja bereits Angriffe auf Björn Höcke oder Beatrix von Storch, Morddrohungen gegen Alice Weidel und Attacken auf einfache Parteimitglieder. Der Protest kommt von linken Gruppen. Unter dem Banner Aktionsbündnis Widersetzen bereiten sie sich ebenfalls vor und sie versuchen dabei ähnlich professionell zu sein wie die Polizei. Am vorletzten Wochenende gab es ein Vernetzungstreffen der linken Szene in Erfurt. Vor Ort waren aber nicht nur Menschen, die den Parteitag verhindern wollten, sondern auch Kollegen von Apollo News. Was sie da erlebt haben, besprechen wir mit dem Chefredakteur von Apollo News, Max Mannhardt. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich sehr.
Das Treffen von Widersetzen fand am Erfurter Zughafen statt. Sagen Sie uns ein bisschen, wie war das Ambiente? Was ist das für ein Laden? Was für Leute waren da?
Naja, also es war eben ein Treffen dieser Gruppe Widersetzen. Die versuchen ja schon seit längerem mobil zu machen gegen die AfD und dort entsprechend solche Veranstaltungen zu behindern. Und ja, also die Szene kann man sich so vorstellen, das sind natürlich alles eher so aus dem studentischen Milieu, in allen Absurditäten sozusagen der Wokeness geschulte Menschen.
Wie ist es der Redaktion von Apollo gelungen, daran teilzunehmen?
Ja, dazu möchte ich gar nicht so viel sagen, aber es ist uns gelungen, es war auch gar nicht so unglaublich schwer. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, einfach, dass man dabei sowas dabei ist und mitkriegt, was da wirklich gesprochen und auch geplant wird, weil das relativ offen passiert. Das muss man auch mal sagen. Also die fühlen sich auch in dem, was sie tun, relativ sicher. Also sie sehen auch gar nicht so das Problem darin, was sie da machen. Also dass das ja eigentlich, wenn man es jetzt streng nimmt, wirklich nicht legal ist und gegen alle möglichen Prinzipien der Demokratie verstößt und so weiter. Also all das sehen die gar nicht so als Problem. Also die fühlen sich sehr, sehr sicher eigentlich in dem, was sie machen.
Nochmal zum Verständnis. Das war jetzt keine öffentliche Konferenz, so dass Journalisten da hätten offen hingehen können. Man musste schon wissen, dass sie stattfindet. Aber es war jetzt auch kein Geheimtreffen, wo man nur unterschwellig Einladungen zugesteckt bekommt.
Nein, nein, also es ist schon eine geschlossene Veranstaltung gewesen ohne Journalisten, wo tatsächlich dort geplant wurde und da wurde auch relativ offen gesprochen. Also wir mussten uns da sozusagen schon einschleichen, soweit eben schon, aber man merkt eben schon, sie fühlen sich eben relativ sicher bei ihren Tätigkeiten.
Worum geht es denn? Ich meine, politischer Protest gegen andere Parteien oder auch gegen die AfD, das ist ja legitim. Aber worum geht es diesen Aktivisten von Widersetzen?
Ja, also das muss man vielleicht sogar sagen, ist aus deren Sicht gar nicht so eine dumme Strategie, wenn man es wirklich ernst meint, aus deren Weltbild heraus. Also sie wollen die AfD, also sie sagen ja, AfD-Verbot machen wir selber. Das ist ja sozusagen die Standardphrase dort. AfD-Verbot machen wir selber. Also sie wollen die Fähigkeit eigentlich der AfD, sich als Partei zu betätigen, ihre Rechte wahrzunehmen, am politischen Prozess teilzunehmen, all das wollen sie einfach ausschalten und unterbinden. Und ihre Strategie dafür ist eben dieses Blockieren, dieses massenhafte Blockieren, weil das eben davon leben soll, dass das mit extrem vielen Menschen passiert, so wie wir das ja auch in Gießen gesehen haben, die dann wiederum mit, nun sage ich, also schon gewalttätig, aber eben natürlich jetzt nicht militant, sondern eben durch Blockade von Straßen, natürlich dann auch durch Blockade der Polizei, also auch das wird ganz konkret dort angekündigt, aber eben in dieser Masse soll dann eben der Einzelne geschützt sein, soll dann eben überhaupt keine Strafverfolgung möglich sein gegen so viele tausende Menschen, so stellen die sich das vor. Und diese Massenblockade, das ist die Idee, damit wirklich diesen Parteitag zu unterbinden. Und das ist durchaus interessant. Also in Gießen war das ja so, bei der Gründung der Generation Deutschland, war das ja durchaus so, dass die Veranstaltung zunächst mal verzögert war und dann auch weniger Delegierte wahrscheinlich im Endeffekt dort überhaupt hingekommen sind, als man eigentlich wollte. Also die Frage ist ja wirklich, ob das funktionieren kann, damit so einen Parteitag zu unterbinden. Denn da müssen ja eine bestimmte Zahl von Delegierten und so weiter sein, damit das alles demokratisch zugeht.
Was konkret ist da bei diesem Treffen nach außen gedrungen, an die Ohren Ihrer Mitarbeiter gedrungen? Was könnte da am 3. oder 4. oder 5. Juli wirklich passieren in Erfurt und um Erfurt herum?
Also wir versuchen, das sagen sie ganz offen, sie versuchen, mehr Leute zu mobilisieren als nach Gießen. Also das ist ihre Fehleranalyse, dass sie sagen, in Gießen hat es nur deswegen nicht sozusagen geklappt aus deren Sicht, weil zu wenig Leute da waren. Und sie versuchen jetzt über ganz verschiedene Kanäle eigentlich sozusagen diesen Pool erstmal zu erweitern und dann eben die ganze Stadt, und das muss man sich wirklich vorstellen, die ganze Stadt zu blockieren. Also bis zu den Autobahnkreiseln vor der Stadt wollen sie einfach alles dicht machen. Alle Zufahrtswege, alle Straßen, und zwar nicht nur für die AfD, sondern einfach erstmal allgemein. Und das sagen sie auch ganz offen, auch für die Polizei. Also sie wollen eigentlich auch die Polizei, und das ist natürlich auch wirklich gefährlich, wenn man sich das vorstellt, sie wollen durch diese Masse verhindern, dass die Polizei zu bestimmten Einsatzorten kommen kann und zum Beispiel dort vielleicht verhindert, dass es zu irgendwelchen konkreteren Gewaltmaßnahmen kommt, weil die Polizei sich dann nicht mehr frei eben in Erfurt bewegen können soll. So denken die sich das. Und ab 6 Uhr morgens wollen die dann mit Bussen um die Stadt herum sozusagen anreisen und alles dicht machen.
Wenn man sich häufig mit diesem linken Protest auseinandersetzt, dann kennt man ja auch diese Bilder von Menschen in Einweg-Overalls. Die haben dann unterschiedliche Farben an. Das wirkt je nach Sichtweise einschüchternd oder positiv beeindruckend. Was hat es damit auf sich mit diesem Fünf-Finger-System?
Also die haben da ganz verschiedene Taktiken auch besprochen. Also das sind dann so Systeme, wo man sich dann auffächert in verschiedene Gruppen, und wenn die Polizei dann versucht, einen zu blockieren, dann kann man das eben so umgehen. Also es sind quasi sozusagen Aufmarschtaktiken, wenn man so will. Und da gibt es relativ viele, und da sind die auch relativ professionell, aber das kennt man auch schon eigentlich aus der linken Szene in Berlin. Da gibt es auch immer so Szenen vor dem 1. Mai hier auf den Straßen, wo man dann so Block, also dann so schwarze Block-Kombinationen sieht, wie sie dann wirklich üben für die Auseinandersetzung mit der Polizei, wie dann mit Pfefferspray oder was auch immer irgendwie umgegangen werden soll. Also die versuchen relativ geschult wirklich in sozusagen so richtig so Formationen und Taktiken da aufzutreten, weil sonst natürlich sich das schnell auflöst oder da irgendwas passiert.
Autobahn blockieren kann aber auch gefährlich sein. Also wenn die um 6 Uhr starten, wird es im Sommer schon hell sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn auf einmal die Autobahn blockiert ist und der Verkehr da reinfährt, wird das diskutiert dort?
Es ist aus ganz verschiedenen Perspektiven hochgefährlich. Also es ist natürlich auch hochgefährlich, einfach, dass der ganze Verkehr stockt, wenn man jetzt mal an irgendwie Versorgung von Krankenwagen und so weiter glaubt. Die sagen natürlich immer, ja, na, den Krankenwagen lassen wir durch und so. Aber wie das in der Praxis dann aussehen soll, das mag ich mal schwer bezweifeln, weil, wie gesagt, wenn die ganze Stadt dicht ist, dann ist sie einfach dicht. Der Hauptpunkt aber ist aber das, was sagen sie auch ganz klar, und das ist ja wirklich eine offene Straftat, ist, sie wollen die Polizei daran hindern, irgendwo hinzukommen, irgendwo durchzukommen, überhaupt in die Stadt zu kommen und so weiter. Und das ist natürlich der Versuch, tatsächlich Erfurt für ein Wochenende zum rechtsfreien Raum zu machen.
Die AfD hat deutschlandweit über 10 Millionen Wähler. Das Potenzial ist nach aktuellen Analysen noch größer. Es besteht ja die Möglichkeit, dass solche Blockadeaktionen den Protest gegen die AfD sogar schaden und die Partei noch größer machen. Wie diskutieren die Aktivisten solche Aspekte?
Ja, also sie haben da einen sehr radikalen Blick drauf, und sie sagen eigentlich, die AfD muss wirklich institutionell zerstört werden. Also sie muss wirklich an der überhaupt unmittelbaren Fähigkeit, irgendwie an Wahlen teilzunehmen und so weiter, gehindert werden. Also das ist der Versuch. Und das ist natürlich auch, das ist dann tatsächlich irgendwie ein Präzedenzfall, der da entsteht oder so, eine spannende Frage, was eigentlich passiert, weil eine so eine Partei, die ist ja dazu verpflichtet, in bestimmten Konstellationen Parteitage abzuhalten, mit bestimmten Quoren alles Mögliche zu beschließen, die Wahllisten zu beschließen, damit sie überhaupt an einer Wahl teilnehmen kann. Und wenn man sie jetzt daran hindert, was passiert dann? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die AfD dadurch nicht an Wahlen teilnehmen kann, das ist vielleicht auch ein bisschen lächerlich, aber trotzdem ist das, worauf sie abzielen eigentlich. Ja, sie wollen die Institution hindern. Und natürlich eine Frage, die natürlich immer auch dann damit schwingt, die man auch nicht unterschätzen sollte, sind natürlich auch so Einschüchterungseffekte. Also die Frage, wer kommt dann überhaupt noch zum Parteitag, wer engagiert sich überhaupt noch in der AfD und so. Also da sollte man, glaube ich, die Wirkung auch solcher Aktionen nicht ganz unterschätzen, auch wenn es natürlich jetzt nicht dazu führt, dass weniger Leute die AfD wählen. Also das glaube ich auch nicht. Also das ist eher im Gegenteil so. Aber darauf ziehen sie auch gar nicht unbedingt.
Die AfD gibt es jetzt seit rund 10 Jahren, und im Grunde genommen wird die immer erfolgreicher. Jetzt steht sie in Umfragen bundesweit bei bis zu 27%. Und eine der Kernfragen, die ich mir immer wieder stelle, ist, wo würde die AfD eigentlich stehen, wenn man sie nicht mit allen Methoden bekämpfen würde? Also wäre sie vielleicht weniger erfolgreich, wenn es genau solche Protestaktionen nicht gäbe? Was denken Sie?
Eine spannende Frage ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive man es sieht. Ja, also ich denke schon, dass die übertriebene Feindschaft gegen die AfD ihr Auftrieb gegeben hat. Es hat ihr Aufmerksamkeit gegeben. Es hat sie aber vor allen Dingen, würde ich sagen, das ist vielleicht der Haupteffekt, es hat sie in gewisser Hinsicht so ein bisschen immun gemacht, auch gegen Kritik immun gemacht, gegen egal was da auch kommt, es scheint eigentlich gar nichts mehr in der Lage sein, die AfD aufzuhalten, zu schwächen, zu stoppen, weil alles abgenutzt ist, was gegen die AfD vorgebracht wurde. Also ich glaube, diese Resistenz oder so, diese Immunität, das ist schon ein Haupteffekt davon. Auf der anderen Seite darf man es natürlich auch nicht zu einfach nehmen, weil ich natürlich diese ganze Ausschluss, dieser ganze Kampf gegen die AfD auch bestimmte faktische Folgen hat. Also ich denke zum Beispiel, ein Effekt ist schon, dass sich wenige Leute trauen, sich in der AfD zu engagieren. Und das heißt insbesondere, ich sage jetzt mal, prominentere Figuren, die vielleicht vorher schon irgendwas waren, Unternehmer waren oder so, die aber vielleicht der AfD auch Auftrieb geben könnten als Persönlichkeiten, die trauen sich einfach nicht in der AfD sich zu engagieren. Also solche Effekte gibt es auch, deswegen ist es schwer zu sagen, was das Ergebnis ist.
Die AfD ist demokratisch gewählt. Sie ist auch wählbar. Es gibt ja nicht einmal einen Antrag für ein Verbotsverfahren. Und jetzt soll sie von der Parteiarbeit abgehalten werden. Das alles kann man natürlich als antidemokratisch betrachten. Was passiert denn, wenn all das nicht hilft? Also gehen Sie davon aus, dass die Szene sich zumindest in Teilen noch weiter radikalisiert und dann auch zu offener Gewalt übergeht?
Ja, also ich glaube, die Radikalisierung dieser ganzen Szene, die können wir live dabei zuschauen auf ganz verschiedenen Ebenen. Also sie radikalisiert sich gegen die AfD, sie radikalisiert sich durch eine Erzählung, die immer mehr in so eine Art Endkampferzählung geht, also letzte Chance, Weimarer Republik, das neue 1933, was hätte man damals getan, wenn man im letzten Moment noch Hitler und so, also das sind ja alles Gedanken, die schon, wenn man da so zuhört, die nur in eine ganz konkrete Richtung führen, nämlich letztlich militante Gewalt, auch gegen Personen. Und das sind, glaube ich, so Auftakt-Events jetzt in Gießen zu dahin. Und wir sehen natürlich auf der anderen Seite auch diese Verbrüderung, Verschwesterung unter diesem Label Migrantifa in Berlin über diese Palästina-Szene hinein auch sozusagen zumindest so migrantischen Gruppen, islamischen Gruppen, die, glaube ich, auch da zu einer weiteren Radikalisierung führen wird. Also ja, ich denke, die linke Szene live kann man da zuschauen, wie die sich jetzt radikalisiert und sich immer mehr in die Legitimation auch von Gewalt bewegt.
Bei solchen Protesten gibt es Unterstützung von den großen Parteien aus den Parlamenten, sagen wir mal SPD, Grüne, Linkspartei und den Jugendorganisationen dieser Parteien und den angeschlossenen NGOs und Gewerkschaften. Wie sehen Sie die Parteien und die Haltung zu dieser Form von Protest? Wird das gemäßigt? Wird darauf hingewirkt, dass es auf keinen Fall mit Gewalt einhergeht?
Na, das ist eben auch das Bemerkenswerte, auch das haben wir in Gießen auch gesehen, aber das sehen wir immer wieder, ist sozusagen diese linke Melange eigentlich in solchen Aktionen. Weil wir haben einerseits wirklich offen gewalttätige Gruppen da drin, wir haben auf der anderen Seite aber irgendwie die SPD, den DGB und so weiter, die alle gemeinsam dort irgendwo gegen die AfD demonstrieren. Also in Gießen war das ja so, also ein großes, breites Bündnis, wie immer gesagt wird. Und dieses breite Bündnis lebt immer davon, dass sozusagen dass es immer einen Teil gibt, der gewaltsam ist und so weiter, die eigentlich das Handwerk dann auch erledigt. Antifa ist ja Handarbeit, lernen wir. Und die anderen sich davon aber gar nicht distanzieren müssen, sich gar nicht abgrenzen müssen, sondern dass sich das so ergänzt. Also der legale, der formale, der Protest sozusagen aus der in Anführungszeichen Mitte der Gesellschaft, der arbeitet eigentlich Hand in Hand zusammen mit diesen militanten Gruppen. Und das ist natürlich das große Problem. Das ist dieses irrsinnige Bündnis gegen rechts, was man da schmieden möchte. Und was natürlich skurril ist, wenn man es vergleicht mit rechts, was wir da für Brandmauer- und Abgrenzungsdebatten haben. In dieser Linken gibt es einfach überhaupt keine Abgrenzung von der SPD eben bis hin zu solchen gewaltbereiten Gruppen.
Wenn wir die Erfahrung der Vergangenheit zugrunde legen, auch in Gießen zugrunde legen, dann ist ganz klar, was da vorbereitet wird, ist illegal. Autobahnen besetzen ist illegal. Die Polizeiarbeit behindern ist illegal. Und ja, es gibt natürlich auch körperliche und psychische Angriffe auf AfDler. Das sehen wir immer wieder. Denn es reicht ja schon, wenn ich AfDler in einem Kreis umschließe, um sie rumtanze und sie permanent beleidige. Das ist psychische Gewalt, das muss man so sagen. Jetzt haben wir hier mit dem Zughafen eine Location. Die veröffentlicht auf ihrer Homepage auch die Partnerschaften und da wird genannt die Sparkassenstiftung, der Freistaat Thüringen, die Kulturstiftung des Bundes und die Stadtverwaltung Erfurt und noch einige mehr. Jetzt könnte man ja sagen, dass man als AfD oder als Sympathisant der AfD jetzt genau diese Institution mal anschreibt und sagt, sag mal, tickt ihr eigentlich noch richtig, so eine Veranstaltung im Zughafen, das geht überhaupt nicht. So könnte man es machen. Auf der anderen Seite wissen Sie von Apollo News ja auch, wie es sich anfühlt, wenn andere Gruppen politisch Druck auf Vermieter oder Versicherungen ausüben und vielleicht da sogar einen kleinen Farbanschlag machen. Wie sehen Sie das? Sollte man da jetzt versuchen, was zu erreichen oder wäre das eben genau mit den falschen undemokratischen Mitteln gegen solche Gruppen arbeiten?
Also ich denke schon, das wäre jetzt nicht Aufgabe der AfD, aber es wäre schon Aufgabe auch der Staat, sich sowas anzugucken und zu schauen, ob dort der letztlich doch illegale Pläne, also Vorbereitung auch von Straftaten, einfach so stattfinden kann in solchen Locations. Das halte ich für absolut legitim. Das halt, ist jetzt auch kein Unterdrucksetzen. Absolut, natürlich. Ich meine, das ist ja auch Teil dieser nicht vorhandenen Abgrenzung, dass diese linksradikalen Gruppen überhaupt keine Probleme haben, sich irgendwo frei zu bewegen oder auch überhaupt nur es mit ernsthafter Abgrenzung zu tun hätten.
Ich würde vorschlagen, da ein Stückchen weiterzugehen, dass die anderen Parteien, die Brandmauerparteien, sich mal hinstellen und sagen, wir lehnen die AfD politisch komplett ab. Wir werden jetzt auch ein Verbotsverfahren tatsächlich auf den Weg bringen und dann gucken wir, was damit passiert. Aber solange diese Partei wählbar ist, gewählt wird und in Parlamenten sitzt, ermöglichen wir offensiv Parteitage und stellen offensiv auch städtische Institutionen zur Verfügung. Denn die AfD hat ja Probleme, private Räume zu bekommen. Die privaten Räume werden dann angegriffen. Aber solche Gruppen, die versuchen, demokratische Prozesse zu behindern, sind antidemokratisch. Da gehört der Verfassungsschutz hin und die bekommen von uns garantiert keine Räume. Warum nicht mal so klare Kante, Herr Mannert?
Ja, das müssen Sie die anderen Parteien fragen. Ich meine, es gibt natürlich schon auch Abgrenzung. Also auch bei Gießen gab es ja dann immer mal auch so Distanzierung von Gewalt und so. Aber die Frage ist eben, ob es wirklich ernsthaft gemeint ist. Also ob man sich wirklich von diesen Gruppen auch abgrenzt und sie ablehnt und sie auch als Problem begreift. Weil was ich sehe ist, dass wir zwar immer so eine alibimäßige Distanzierung von linksradikaler Gewalt oder von linksextremer Gewalt haben, aber das immer noch so als Kavaliersdelikt eigentlich gesehen wird, als so etwas wie mit gutem Ansatz, mit gutem Anliegen, mit gutem Herz geführte Gewalt.
Der AfD-Parteitag Anfang Juli wird abgehalten, voraussichtlich. Dann stehen auch Alice Weidel und Timo Gupalla zur Wahl, denn der gesamte Bundesvorstand wird dann neu bestimmt. Das Ganze in dem Bundesland, in dem jeder Dritte die AfD wählt, in Thüringen. Linke Gruppen wollen den Parteitag verhindern. Wir bedanken uns bei Max Mannhardt von Apollo News.
Vielen Dank.
€710 Millionen. So viel Geld bekommt der österreichische Rundfunk aus dem ORF-Beitrag pro Jahr. 710 Millionen €. Damit kann man viel anfangen. Man könnte gute und faire Berichterstattung machen. Man könnte große TV-Shows produzieren und politische Skandale aufdecken. Man könnte aber auch einen Teil des Geldes nehmen und in Kokain investieren. Geldscheine rollen und die Droge dann durch die Nase schniefen. Man könnte K.O.-Tropfen organisieren und auf Weihnachtsfeiern in die Gläser von Kolleginnen tröpfeln. Man könnte auch Skandale von sexueller Belästigung kaschieren. Oder 4 Millionen € an einen ehemaligen Chef zahlen, der einer Mitarbeiterin über Jahre nachgestellt hat, um sie ins Bett zu kriegen. Diese Vorwürfe habe ich nicht aus der Luft gegriffen. Ich habe sie nur etwas zugespitzt. Es sind Skandale, die seit Tagen durch die österreichische Presse gehen. Insbesondere der Fall von Roland Weißmann macht derzeit Schlagzeilen. Bis März war er ORF-Generaldirektor. Der Falter hat nun aber pikante Chatnachrichten veröffentlicht und Fotos beschrieben. Der Falter schildert dabei die Sichtweise einer ORF-Mitarbeiterin, die behauptet, jahrelang von Weißmann belästigt worden zu sein. Bei ZIP2 kam die Frau gestern Abend dann auch anonymisiert zu Wort.
Es gibt eindeutige Chatnachrichten, wo eindeutig erkennbar ist, meine Abwehrhaltung, dass ich ihm eindeutig sage, dass ich das nicht will und er eindeutig in diversesten Chatnachrichten schreibt, es tut mir leid, dass ich dich bedrängt habe, es muss furchtbar sein für dich, ich weiß, dass du das nicht willst. Du hast mir das klar gesagt, das heißt, wenn man sehen will, sieht man es.
Eindeutig, sagt sie, ist das alles. Wir versuchen zu ergründen, wie eindeutig das ist. Wir schalten zu unserem Mann in Österreich, zu Florian Machel. Guten Abend.
Servus, Benjamin.
Zunächst mal zu Roland Weißmann. Welche Bedeutung hatte er für den ORF?
Naja, er hat die höchste Managementstelle im ORF. Er kann sehr viel entscheiden, mit Ausnahme der Entscheidungen des Stiftungsrates. Also er ist der CEO dieses Hauses. Über seinen Schreibtisch geht alles.
Und das bedeutet auch, er hätte theoretisch die Möglichkeit, Karrieren zu beenden oder Karrieren zu befördern.
Diese Möglichkeit hat er theoretisch auch, wobei ich das gar nicht so überbewerten würde in so einem riesengroßen Betrieb, der ganz eng mit der Politik verzahnt ist. Also der ORF hat ja fast 4000 Mitarbeiter und es ist sehr stark gesetzlich reguliert. Es gibt verschiedene Aufsichtsgremien. Also zu glauben, dass jemand da autokratisch tun kann, was er will, das wäre zu weit gefasst.
Diese Geschichte, über die jetzt berichtet wird, begann wohl im Jahr 2019. Da sollen sich die beiden kennengelernt haben auf einer Veranstaltung des ORF. Ab Mitte 20 wurden dann die WhatsApp-Nachrichten, die geschrieben wurden, auch sexuell. Was wirft die Mitarbeiterin dem Manager vor?
Ja, also die Mitarbeiterin, deren Name und Fotos übrigens in der österreichischen Medienlandschaft jedem bekannt sind, wir nennen sie natürlich nicht aus rechtlichen Gründen, diese Mitarbeiterin fühlte sich plötzlich belästigt. Und plötzlich sage ich, es ist sehr, sehr lange nach diesen angeblichen Tathandlungen, dass sie sich belästigt fühlt. Diese Nachrichten hat sie bekommen vom Jahr 2020 bis Mitte 2023 und aufgefallen ist ihr, dass sie das gestört hat im Jahr 2026. Also das ist schon ein Punkt, über den man diskutieren und nachdenken muss. Wir werden sicher noch dazu kommen. Natürlich gibt es da immer die Ausflüchte, ja, man hätte Angst um seinen Job gehabt. Ja, kann man glauben, kann man nicht glauben.
Was sagt sie denn dazu? Warum hat sie sich jetzt erst an die Öffentlichkeit gewendet?
Ja, sie argumentiert es tatsächlich mit Angst und Sorge um ihren Job, speziell auch während der Corona-Zeit. Sie wäre eine alleinerziehende Mutter, hätte ein Kind zu ernähren und hätte sich nicht leisten können, diesen Job zu verlieren. Und der Generaldirektor Weißmann habe ihr immer wieder zu verstehen gegeben, wie groß seine Macht wäre, also dass er durchaus in der Lage wäre, dieses Arbeitsverhältnis zu beenden.
In so einem großen Haus gibt es sicherlich auch einen starken Betriebsrat. Vermutlich gibt es auch spezielle Stellen, die darauf spezialisiert sind. Also wenn ich so einen Verdacht habe, dann kann ich auch zu Stellen in der Compliance-Abteilung gehen. Ist bekannt, ob die Mitarbeiterin das gemacht hat?
Ja, das ist ein sehr zentraler und spannender Punkt. Zuständig für sämtliche Fehlverhalten im sexuellen Bereich wäre die Compliance-Abteilung und die ist total scharf. Ich habe von Insidern aus dem ORF gehört, dass man mittlerweile schon Probleme bekommt, wenn man eine Mitarbeiterin nur auf einen Kaffee einladen will, wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis steht, also wenn man ihr vorgesetzt ist. Auch das gilt eigentlich schon als unzulässig im ORF. Und darum habe ich vorher auch eingeschränkt. Ja, er hat nicht die absolute Machtfülle, also sobald irgendwas bei der Compliance-Abteilung aufschlägt, dann ist es wirklich ernst, dann ist Feuer am Dach. Und sie hat sich dort nicht beschwert. Sie hat sich nicht im Jahr 2020 beschwert, nicht bis zum Jahr 2023, sondern eingefallen ist ihr das erst im Vorwahlkampf für den Posten des Generaldirektors im Jahr 2026. Und sie ist auch da nicht zur Compliance-Abteilung gegangen, sondern sie ist zum Stiftungsrat gegangen, der fix in roter Hand, in SPÖ-Hand ist. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende dieses Stiftungsrates sind der SPÖ zugeschrieben.
Sie sagt ja selber, ich habe kein Vertrauen in die Institution, musste deswegen zu dieser Institution gehen und wird ja praktisch dadurch bestätigt, dass es jetzt einen ersten Bericht aus der Compliance-Abteilung gibt und die sieht keine sexuelle Belästigung, richtig?
Ja, und das muss man auch ernst nehmen. Also dort sitzen auch scharfe Juristen, die ihr Handwerk gelernt haben, die den ORF natürlich auch in ganz anderen Fällen beraten und vertreten. Also ich würde die nicht einfach abtun. Und wenn man sich diese mittlerweile verfügbaren Chats durchliest, dann verstehe ich diese Entscheidung, weil es ist absolut nicht eindeutig, dass sich die Dame immer so abweisend verhalten hat. Ganz im Gegenteil, es gibt ein paar ganz klare Indizien, aus denen ich schließe, sie hat ihm vielleicht Hoffnungen gemacht, aber auf jeden Fall, und das ist wirklich der wichtige Punkt, und ich glaube, das ist immer der zentrale Punkt bei sexueller Belästigung, sie hat keine Grenzen gesetzt, sie hat nicht ganz klar gesagt, lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Zumindest nicht bis zum Ende dieser Chatbeziehung.
Mittlerweile wurden ja auch Gesetze verschärft. Also einer Frau ungefragt ein Dickpic zu schicken, also ein Foto des eigenen Gliedes. Das ist klar strafbar. Und das soll er ja getan haben. Er soll unaufgefordert ein Foto seines erigierten Geschlechtsorgans ihr geschickt haben.
Ja, ob das unaufgefordert war, wissen wir nicht. Also das ist etwas, was mir sehr unangenehm aufstößt. Die Chats, die hier von der Zeitung Falter veröffentlicht wurden, die wirken sehr einseitig. Also sie schildern ihre Sicht der Dinge, mir fehlt aber seine Darstellung, seine Sicht der Dinge. Und es wäre nur fair, seine Sicht zu sehen, um zu beurteilen, war es denn unaufgefordert. Ihre Reaktionen darauf, die der Falter veröffentlicht hat, geben ein widersprüchliches Bild, weil er schickt ihr beispielsweise so ein Bild und sie antwortet mit einer fast Koseform seines Namens, also mit den Vokalen gedehnt und Rufzeichen dahinter. Das erscheint mir sehr merkwürdig, weil ich denke mir, und das weiß man eigentlich aus der Psychologie und auch aus dem Juristischen heraus, wenn eine Frau sich belästigt fühlt von einem Stalker beispielsweise, es gibt nur eine Lösung, die allgemein anerkannt ist, und das ist ganz klar zu sagen, nein. Ich sage nein und dann stelle ich jeglichen Kontakt ein, dann versuche ich auch, dass diese Chats geschlossen werden, dann sperre ich diese Person, dann reduziere ich den Kontakt aufs Nötigste oder auf null. Und das ist 4 Jahre lang nicht passiert.
Roland Weißmann hat sich aber ausweislich der vorliegenden Chats immer wieder bei ihr entschuldigt und auch darauf hingewiesen, dass er kein Stück weitergekommen ist bei ihr, dass sie von ihrer Linie, also wir müssen davon ausgehen, dass die Linie der Abweisung ist, nie auch nur 3 Zentimeter abgewichen ist. Das liest sich so, als wenn sie tatsächlich nie etwas miteinander gehabt hätten.
Das liest sich so, wobei ich auch Schilderungen höre, dass das anders war. Möglicherweise war es zu Beginn dieser Bekanntschaft anders, aber da kann ich nur mutmaßen. Ich habe natürlich mit Insidern aus dem ORF gesprochen. Die haben von Anfang an gesagt, sie sind schon davon ausgegangen, dass da etwas lief, wobei das können natürlich auch nur Gerüchte sein. Sie waren ja nicht dabei, wenn es um etwas geht. Aber um ein paar Passagen zu zitieren, damit man versteht, warum es hier große Zweifel gibt. Also die Dame war verheiratet zu Beginn dieser ganzen Sache. Ich glaube, im 23er Jahr ist sie dann irgendwann geschieden worden. Sie hat Weißmann ganz klar gesagt, ich bin brav. Das steht in einem Chat drinnen. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie nicht interessiert ist an ihm. Das heißt nur, dass sie nicht fremdgehen möchte. Und in einer anderen Stelle sagt sie, ich bin keine Affäre. Auch das ist kein eindeutiges Nein, sondern das ist einfach die Aussage, naja, vielleicht mag ich dich, ja, vielleicht auch nicht, das kann man jetzt raten, aber ich bin nicht bereit, neben meiner Ehe hier eine Affäre einzugehen. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel eine Aussage von Weißmann, wo er schreibt, ich habe deine vermeintlichen Signale falsch gedeutet. Was ja auch keine bösartige Aussage ist. Natürlich, er hat im Eifer des Gefechtes einige Aussagen getätigt, die meines Erachtens nicht gehen. Ja, die sollte man als Mann nicht machen. Das ist wirklich von oben herab und befehlend und in meiner Welt gibt es Sex, wenn ich Sex will. Also das spricht natürlich jetzt nicht für einen gefestigten, starken Charakter. Aber es gibt eben die anderen.
Er hat ihr immer wieder Aufforderungen geschickt, dass sie ihm Nacktfotos von sich schicken soll. Und sie hat das immer wieder abgelehnt. Zugleich hat er ihr aber Nacktfotos von sich geschickt. Das ist doch offensichtlich eine Disbalance dessen, was die beiden bereit sind zu geben.
Das ist richtig. Und sie hat es aber auch nicht immer abgelehnt. Offensichtlich gibt es auch einen Fall, wo sie ihm ein Nacktfoto geschickt hat. Sie hat es zwar
ein oben ohne Foto.
Genau, ein oben ohne Foto. Sie hat es so beschnitten, dass man ihren Kopf nicht sieht, was ja sehr klug ist. Ich kann niemandem raten, irgendwelche Nacktfotos von sich ins Netz zu stellen. Man weiß ja nicht, was passiert. Morgen stehen sie schon beim Falter. Aber sie hat ihm natürlich dieses Bild geschickt. Und was ist das für ein Signal für einen Mann? Also sie ist ja nicht dumm sicherlich. Ja, Frauen wissen ja, wenn ein Mann Balzverhalten setzt, und er hat ja auch ganz klar gesagt, was er will von ihr. Also wenn ein Mann da jetzt ganz gierig ist und sagt, er ist wahnsinnig interessiert an einem und ich schicke ihm dann auch nur so ein Teilnacktfoto, dann ist das sehr wohl ein Signal, dass dieser Mann auch falsch verstehen kann. Und man muss auch eine Sache berücksichtigen, eine psychologische Sache. Es gibt schon Frauen auf dieser Welt, die sich Männer warm halten, die absichtlich nicht klar Nein sagen, weil sie überlegen, na, vielleicht könnte es irgendwann mal doch ganz gut für mich sein. Und diese Vermutung, die kommt aus den bekannt gewordenen Chats schon ganz gut herüber.
Ihre Darstellung ist eine andere. Ihre Darstellung ist, ich habe ihm das oben ohne Foto geschickt, weil er mich Monate gedrängt hat, ihm solche Fotos zu schicken, und ich wollte das beenden. Ich habe gehofft, dass er dann endlich aufhört.
Naja, mit dem Versenden eines Nacktfotos eine solche Chatbeziehung zu beenden, das ist natürlich schon eine sehr abenteuerliche Aussage, ja. Also beenden ist nur, ich will nichts von dir, ich schick dir nichts, schick du mir nichts und fertig. Und es ist ja zum Beispiel so, es ist dann die Gesetzgebung gekommen gegen Dickpics, dass das strafbar ist. Und zu diesem Zeitpunkt hat er ihr dann geschrieben, also offensichtlich einen Link auf dieses Gesetz, und ich darf dir jetzt nichts mehr schicken, nur du darfst mir in Zukunft etwas schicken. Und ihre Antwort war in Österreichisch na bumm. Was sagt man mit so einer Aussage? Das heißt nicht, oh Gott sei Dank, schickst du mir nichts mehr oder ich wollte eh nie was von dir haben, sondern das ist fast eine Zustimmung zu seiner launischen Meldung. Also ich finde schon, dass die Signale, die von ihr ausgegangen sind, sehr fehlzudeuten sind, und sie hat da durchaus auch eine gewisse Verantwortung gehabt, das viel klarer auszudrücken, dass sie nichts will von ihm.
Es gab da einen anderen Fall, der ein bisschen was damit zu tun hat. Also gegen Julian Reichelt gab es ja auch die Vorwürfe von Machtmissbrauch. Denn das steht ja hier über allem. Es geht zum einen um die Vorwürfe von sexueller Belästigung, aber es geht eben auch um Machtmissbrauch, dass er seine Stellung ausgenutzt hat, um da jahrelang mit dieser Frau zu schreiben und sie zu etwas zu drängen. Bei Julian Reichelt war das dann auch sein Ende in der Bildredaktion. Da wurden ja auch Chats veröffentlicht, die er mit einer jungen Mitarbeiterin ausgetauscht hat. Allerdings waren diese Chats nicht vollständig. Der Stern hat dann Nachrichten gezeigt, die die Mitarbeiterin an Julian Reichelt geschrieben haben soll. Zitat, zu mir oder zu dir, wir sollten das doch mal öfter machen, nachdem sie die Nacht miteinander verbracht hatten. Der Stern vermutete deswegen, dass das Verben ja auch umgekehrt gewesen sein könnte. Wieso kennen wir hier nicht die gesamten Chatverläufe? Wer hat die?
Ja, diese Chatverläufe haben wahrscheinlich zwei Personen, das ist der Herr Weißmann und das ist seine Angebetete. Ich zweifle, dass die Compliance-Abteilung alle Chats hat. Ich zweifle, dass der Falter alle Chats hat. Es steht von 40 Seiten Chats, glaube ich, in diesem Artikel. Das wird wahrscheinlich nicht reichen für diesen langen Zeitraum. Und eine wirklich faire Beurteilung des Sachverhaltes wird man nur machen können, wenn man beide Seiten sieht. Der Falter ist Teil eines Mediennetzwerkes, das bekannt ist, sehr einseitig zu informieren. Es war auch verwickelt in die Ibiza-Affäre. Und auch damals haben wir nur Ausschnitte gesehen aus diesen vielen Stunden, die illegal aufgenommen wurden, die zu einem Regierungsputsch geführt haben. Man hat nur belastende, negative Ausschnitte gesehen. Alle entlastenden musste dann der Beschuldigte, hat sie Strache später selbst beisteuern. Und ganz ehrlich, wenn eine Zeitung so agiert, wenn sie für so eine Handlung bekannt ist, dann denke ich, der Verdacht liegt nahe, dass das auch hier so ist, dass wir nicht alles erfahren, sondern eben nur eine Seite.
Die Frau beschreibt ja immer wieder ihre Sorgen gegenüber ihrem Superchef. Was ist denn eigentlich passiert? Wie endete das Ganze?
Also unseren Informationen zufolge hat sie ihm im Juli 23 dann gesagt, ich bin geschieden, ich will trotzdem nichts von dir, ich will diese Kontakte nicht, Schluss, aus. Und dann hat sie eben diesen Schlussstrich gesetzt, der so wichtig ist in der Psychologie, und er hat sich dran gehalten. Also es gibt scheinbar noch einige ganz wenige Nachrichten bis in den Sommer 23, aber Juli ist ja der Sommer, also vielleicht eine Nachricht noch nach diesen Falterberichten. Dann bricht der Kontakt ab, dann gibt es nichts mehr, was hier berichtet wird. Das heißt, sie teilt ihm mit, erstmals, sie will nichts von ihm und er hält sich dran. Ganz im Gegenteil, er wünscht ihr in einer Textnachricht alles erdenklich Gute und das war's.
Siehst du eine Geschichte zwischen zwei Menschen oder hast du das Gefühl, das könnte auch ein größeres Bild ergeben? Ich habe da noch andere Anhaltspunkte.
Das ergibt mit Sicherheit ein größeres Bild, auch wenn man betrachtet, mit wem die Dame jetzt angeblich liiert ist. Das ist ein Gegenspieler innerhalb des ORF, der sich eine sehr, sehr große Abfertigung in Millionenhöhe gewünscht hat. Weißmann hat diese Abfertigung nicht bezahlen wollen. Dann hat das alles gestartet, dann ist das losgegangen. Das weiß auch jeder in Österreich und darum greift sich jeder an den Kopf und darum wundert sich ja auch jeder über den Zeitpunkt, dass die Dame 3 Jahre lang eigentlich keine Probleme mit diesem Chatverlauf hatte und plötzlich kommt er raus. Sie selbst, muss man der Vollständigkeit halber sagen, dementiert. Also sie sagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es gibt auch die Option, dass das Ganze eine SPÖ-Intrige ist, also von der Sozialistischen Partei, die ja die Spitze des Stiftungsrates setzt und die natürlich auch den Generaldirektor besetzen will. Wir sind in der Vorwahlzeit für den nächsten Generaldirektor. Weißmann hätte große Chancen gehabt, wieder eine weitere Amtszeit zu dienen. Das ist jetzt natürlich auszuschließen, der ist jetzt komplett draußen bis in alle Ewigkeit. Und auch hier sind natürlich solche Schmutzintrigen und Kampagnen sehr hilfreich.
Du hast den Begriff Abfertigung verwendet, den kann man auch ersetzen mit Abfindung. Die wurde also gefordert und die steht jetzt auch bei Weißmann im Raum. Er fordert 3,9 Millionen Euro, das ist entgangenes Gehalt, die möchte er jetzt gerne vom ORF haben. Und auch die andere Seite möchte wohl vor Gericht gehen und die betroffene Frau plant Schadenersatzklagen gegen den ORF und Weißmann. Informationen dazu kamen von Florian Machel, vielen Dank.
Danke dir.
Das war's für heute mit Kontrafunk 1820. Ich bin Benjamin Golme, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ein Dank geht heute vor allem an Andreas Horn und Katharina Schmieder, meine Kollegen in Produktion und Redaktion. Und ich möchte Sie zum Abschied noch auf 2 heutige Großereignisse im Kontrafunk hinweisen. Ein Jubiläum und eine Premiere. Das Jubiläum feiert Jennifer Larry mit ihrer Musikstunde. Sie präsentiert heute ihre 150. Ausgabe. In aller Bescheidenheit wird sie das aber nicht an die große Glocke hängen. Sie lässt lieber die Musik sprechen. Felix Mendelssohn-Bartholdy trifft auf einen Dichterfürsten in der Musikstunde. Die hören Sie ab 21 Uhr. Und heute ist Premierentag für unser Österreich-Magazin. Wichtige Geschichten aus Österreich laufen ab jetzt nicht mehr nur immer wieder in unserem tagesaktuellen Programm, sondern auch im Österreich-Magazin. Heute blicken wir unter anderem nach Linz, wo schwere Gewalttaten die Bevölkerung verunsichern. Und nach dem Amoklauf von Graz tritt die Novelle des Waffenrechts in Kraft. Das neue Österreich-Magazin mit Sendezeiten, die sich jeder merken kann, immer um 10 und um 10. Also Premiere war heute Vormittag um 10 und heute um 22 Uhr läuft dann die Wiederholung.
Musik.